der Prophet Maleachi. Gottes Liebe zu Israel. Maleachi 1, 1-5. Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Maleachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr. Und ich habe Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr, der Herrscher. Sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Aber eure Augen werden es sehen und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus.
Danke, Ingeborg. Ja, wir sind in der Predigtreihe im Buch Maleachi, im Propheten Maleachi, wie wir gerade gehört haben. Wer von euch hat schon eine Predigtreihe über Maleachi gehört? Nicht so viele, ich auch nicht. Das heißt, es wird für die meisten von uns sehr aufregend. Ich freue mich schon drauf. Wir werden uns zur ersten Hälfte heute ein bisschen eine Einleitung in das Buch Maleachi machen und in der zweiten Hälfte werden wir die 5 Verse, die wir gerade gehört haben, uns anschauen. Ich möchte zu Beginn mit einer Geschichte beginnen. Es könnte eine wahre Geschichte sein. Es geht um ein Ehepaar, nennen wir sie Martin und Sophie. Sie sind seit mehr als 10 Jahren verheiratet. Wenn man sie ansieht, sehen sie aus wie ein normales Ehepaar, von außen betrachtet. Und nach ein paar Ehejahren begannen Unregelmäßigkeiten in ihrer Beziehung. Martin flirtete herum, Sophie stellte fest, dass Martin ihr nie Blumen schenkte und wenn er ihr ein Geschenk machte, dann war das meistens ja so nicht gerade von Herzen, sondern eher lieblos. Beide sind aber sehr engagiert im Beruf, sind sehr eingedeckt und Sophie macht sich Sorgen um ihre Beziehung. Sie behält die Sorgen einige Zeit für sich. Aber eines Tages entscheidet sie sich, das alles anzusprechen. Sie kocht ein spezielles Abendessen, das er liebte und als sie beim Dessert waren, sagte sie, Martin, ich muss mit dir reden, unsere Beziehung schaut nicht sehr gut aus, oder? Dein Verhalten bricht mir eigentlich das Herz. Was können wir tun? Wie können wir wieder in die Spur kommen? Und Martin, ein typischer Mann, genießt weiter seinen Pudding, sagt, ja, aha, interessant, mir ist eigentlich nichts aufgefallen. Aber Sophie blieb dran und danach beim Kaffee redeten sie dann Klartext miteinander. Das könnte eine wahre Geschichte sein und mit dieser Geschichte möchte ich euch herzlich willkommen heißen im Buch des Propheten Maleachi. Es geht hier nicht um Martin und Sophie, sondern es geht um Gott und um sein Volk, dem Volk Israel, das er sich erwählt hat, das er liebt. Ihre Beziehung war auch am Boden. Es geht um enttäuschte Erwartungen. Schauen wir uns kurz an, wo spielt sich das alles ab? In welcher Zeit passiert das alles? Der Prophet Maleachi spielt circa 450 vor Christus. Das Volk Israel war ins Exil nach Babylon gebracht worden, das war circa 586 vor Christus. Der Tempel wurde von den Babyloniern zerstört in Jerusalem und erst 70 Jahre später hat der persische König das Volk Israel, dem Volk Israel wieder erlaubt, zurückzukehren, um vorerst den Tempel wieder aufzubauen. Das heißt, das Volk Israel war nach dem Exil in Babylon wieder zurück in ihrem Land. Und wenn wir im Umfeld vom Maleachi schauen, müssen wir auch das Buch Nehemia betrachten. Nehemia kam auch aus dem Exil zurück, um die Mauer aufzubauen. Am Ende des Buches Nehemia im Kapitel 10 hat Nehemia mit dem Volk eine Vereinbarung getroffen, nicht mehr dieselben Fehler zu machen wie vorher. Nämlich wie ihre Vorfahren, keine Mischehen einzugehen mit den anderen Völkern, den Sabbat zu ehren und Gott das richtige Opfer darzubringen. Das waren diese drei wichtigen Punkte. Und Nehemia war dann einige Jahre nicht in Jerusalem und kam dann später wieder zurück. Das lesen wir dann in Kapitel 13 im Buch Nehemia. Was war passiert? Es wurden Mischehen wieder eingegangen, der Sabbat wurde nicht geehrt und der Tempel wurde entehrt sozusagen. Und wenn du jetzt Maleachi liest, findest du genau diese Probleme wieder. Ja? Und wahrscheinlich hat Maleachi genau in dieser Zeit zwischen Nehemia 10 und Nehemia 13 ist er aufgetreten. Maleachi schreibt also nach dem Exil, die Stadtmauer und der Tempel in Jerusalem wurde aufgebaut, aber bei weitem nicht so wie vorher. Der Tempel war zur Zeit Davids, viel kleiner als vorher. Das heißt, es gab Verheißungen über das Land, über die Stadt, über die Welt und das Volk. Das Problem war, es gab eine große Erwartungshaltung. Das Volk war aber enttäuscht, desillusioniert und zweifelnd. Das Volk war zurück, das Volk war winzig, das Volk, das sich Gott erwählt hat. Es war zerbrechlich. Und keine der Erwartungen haben sich erfüllt, die Gott ihnen gegeben hat. Kennen wir das? Dass wir Erwartungen haben an Gott? Oder dass Gott uns was versprochen hat, aber er es nicht so einhält? Oder wir glauben das zumindest und wir fühlen das zumindest so. Aber das Großartige, die gute Nachricht ist, dass Gott sein Volk in diesem Zustand nicht allein lässt. Er spricht zu seinem zweifelnden Volk durch den Propheten Maleachi. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du selbst in so einer Situation gerade bist, ob du zweifelst oder du kennst jemanden, der gerade zweifelt an Gottes Liebe, an seiner Vertrauenswürdigkeit, an seiner Zuverlässigkeit. Wichtig ist, wenn wir glauben, dass Gott zuverlässig ist, dann glauben wir, dass es wichtig ist, ihm zu gehorchen. Das ist entscheidend. Und Gott, der liebende Gott, der gnädige Gott, er hat mit seinem Volk einen Bund geschlossen. Aber das Volk hielt sich nicht daran. Das Volk hat sich innerlich verabschiedet von dem Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Aber Gott redet trotzdem. Das heißt, Gottes Botschaft im Zweifeln. Gott hat eine Botschaft für sein Volk, obwohl das Volk zweifelt. Das heißt, es geht im Buch Maleachi um Beziehung. Es geht um Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer, der sein Volk erwählt hat, und um das Volk. Es geht um Gott und um uns Menschen, um uns, die er erwählt hat als seine Kinder. Das heißt, wir sind herausgefordert, über unsere Beziehung zu Gott nachzudenken. Deswegen schauen wir uns das Buch Maleachi an. Zu Beginn schauen wir uns einmal an die Verse 2 im ersten Kapitel, den Vers 6 im ersten Kapitel und den Vers 17 im zweiten Kapitel. Es wäre gut, wenn du mitliest in deiner Bibel. Ich möchte es kurz noch einmal vorlesen. Vers 2 im ersten Kapitel. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Vers 6. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht, spricht der Herr der Herrscher zu euch, ihr Priester die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Und in Kapitel 2, Vers 17, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Was haben diese Verse gemeinsam? Es geht um einen Dialog. Gott tritt mit seinem Volk in Dialog, er spricht sie direkt an, ganz klar. Und was macht das Volk? Das Volk sagt was anderes. Ja? Gott sagt, hier ist etwas, und ihr sagt aber etwas anderes. Und dann antwortet Gott wieder. Das heißt, das ganze Buch ist so eine Art Dialog mit Gott. Gott redet zum Volk, das Volk antwortet. Das heißt, einfach wieder ein Ausdruck der Beziehung. Ein Gott, der sein Volk erinnert, wie wichtig es ist, einfach mit ihm in Verbindung zu bleiben. Wichtig ist, lest das einmal durch, jetzt auch zu Beginn, lest das Buch durch in einem, das geht relativ schnell, das sind 3 Kapitel. Das ist, wie gesagt, ein kurzer Überblick einmal, worum geht es im Großen und Ganzen in diesem Buch. Und jetzt wollen wir uns die ersten 5 Verse anschauen. Maleachi 1, die Verse 1 bis 5, die wir zu Beginn gehört haben, eine Frage der Liebe. Es beginnt mit Vers 1, Wort des Herrn, des Allmächtigen. Sein Wort hat Kraft. Es ist jetzt Beginn eines neuen Jahres, eigentlich eines neuen Jahrzehnts. Und was passt da besser, dass man sich auf Gottes Wort, auf dieses kraftspendende, lebensspendende Wort stützt und beruft? Das heißt, der Beginn schon allein ist anders als bei anderen Propheten. Es spricht direkt Gott durch den Propheten Maleachi. Das heißt, Gott beginnt das Gespräch, er wird aktiv. Er beginnt gleich mit einer gewaltigen Aussage, mit einer klaren Botschaft. Nämlich, Vers 2, ich habe euch geliebt. Ja? Das ist Tatsache. Er sagt nicht, ich liebte euch, in der Vergangenheitsform. Ja? Ich habe entschieden, euch zu lieben und liebe euch immer noch, bedeutet das. Ich habe nie angefangen, euch zu lieben. Ich habe euch nie mehr geliebt als jetzt. Ich habe euch nie weniger geliebt als jetzt und ich werde nie aufhören, euch zu lieben. Das sind diese Grundwahrheiten von Gottes Liebe. Seine Botschaft hier zu Beginn ist, Gott liebt sein Volk. Aber das Schöne ist, er liebt es nicht nur, sondern er sagt auch, dass er sein Volk liebt. Das ist wichtig. Das ist eben wie bei einem Ehepaar, wo die Frau sagt zum Mann, Schatz, du sagst eigentlich nie, dass du mich liebst. Und der Mann sagt, ja, Liebling, ich habe es dir ja beim Traualtar versprochen. Was willst du mehr? Das ist keine gute Einstellung. Und so ist es bei Gott auch nicht. Gott spricht seine Liebe zu uns aus. Nicht nur einmal, sondern oft. Aber wie reagiert sein Volk? Vers 2. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Gottes Liebe wird in Frage gestellt. Ja, sie wird angezweifelt. Ich meine, sicher, die Rahmenbedingungen, wie wir schon gehört haben, verleiten in diese Richtung, dass das jetzt vielleicht nicht so offensichtlich ist. Ja, ihnen geht es nicht super, sie haben nichts, sie kommen da zurück. Es wurde gerade wieder das Notdürftigste aufgebaut. Und jetzt sollen sie sich wieder auf Gottes Liebe besinnen? Aber wenn wir uns jetzt auf der anderen Seite anschauen, Gott, der sein Volk so liebt und immer wieder liebt. Und seine Liebe wird in Frage gestellt. Tut das nicht Gott weh? Klar muss das Gott weh tun, dass sein Volk seine Liebe in Frage stellt. Auch wir können das Wir kennen das, wenn wir jemanden lieben und unsere Liebe wird in Frage gestellt. Das tut auch uns weh. Liebe soll verändern. Ja? Und Gott liebt sein Volk und die Liebe zu seinem Volk soll sein Volk wieder verändern, nämlich zurückbringen, besinnen auf die Beziehung mit ihm. Das ist entscheidend. Wie reagiert das Volk eben mit dieser Gegenfrage? Wie hast du uns geliebt? Und das Entscheidende ist jetzt, wie geht Gott jetzt weiter? Gott hat eine spezielle Liebe für sein Volk. Jetzt kommt die Erklärung. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, steht in Vers 2, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Ich habe meine Liebe zu euch demonstriert, in der Geschichte, in der Vergangenheit. Ich habe meine Liebe zu euch demonstriert in eurem ganzen Ergehen. Schaut zurück, was euch passiert ist. Ihr seid jetzt wieder zurückgekommen in euer Land. Und deswegen ist es auch für uns gut, damit wir uns am Beginn dieses neuen Jahres besinnen, einfach, dass wir auch zurückschauen, wie hat Gott seine Liebe zu uns demonstriert in der Vergangenheit. Das heißt, erstens, Liebe in der Vergangenheit, die Verse 2 bis 3. Gott sagt also, schaut auf eure Geschichte, erinnert euch. War nicht Esau Jakobs Bruder und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Gott spricht hier einen wunden Punkt an, in der ganzen Geschichte, in der Beziehung von seinem Volk. Als Jerusalem durch die Babylonier zerstört wurde und Israel ins Exil gebracht wurde, nach Babylon verschleppt wurde, blieben die Edomiter verschont. Die Edomiter waren die Nachkommen Esaus und Israel war die Nachkommen Jakobs. Esau und Jakob, die Zwillingssöhne von Isaak. Und das Volk sagt sozusagen, Gott, wenn du uns zeigen willst, dass du uns liebst, dann erwähne bitte Edom nicht. Das heißt, sie schauen auf andere, auf ihren direkten Konkurrenten sozusagen. Es waren zwei kleine Völker, das Nachbarvolk, die Edomiter und eben Israel, und vergleichen sich mit ihren Umständen. Das heißt, Gottes Volk macht Gottes Liebe abhängig von äußeren Umständen. Geht es nicht auch uns so, dass oft wir unsere äußeren Umstände, unsere Probleme beeinflussen, ob wir uns jetzt geliebt fühlen oder nicht, oder wie es uns gerade geht, wie wir gerade stehen zu unserer Beziehung zu Gott, und wir vergleichen uns mit anderen, die Gott scheinbar mehr liebt? Wenn es von meinen Gefühlen, von meinen Umständen abhängt, ob Gott mich liebt, dann liegt es ja an mir, dass ich seine Liebe fühle oder nicht. Wenn ich sie fühle, geht es mir super, und wenn nicht, dann nicht. Wenn ich sie nicht fühle, ist alles schlimm. Aber Gott sagt hier, dass es genau nicht so ist. Nämlich, er sagt, schaut in die Geschichte. Wenn hier steht, von Gott geliebt, wenn Gott hier liebt und andererseits hasst, dann ist das nicht dasselbe, wenn wir als Menschen das sagen. Wenn Gott hier von Liebe spricht, dann spricht er von einer Entscheidung. Diese Entscheidung, diese Erwählung, das ist bei Gott eine ganz besondere, exklusive Liebe. Auch Jesus redet so. In Lukas 14, Vers 26 sagt Jesus zu seinen Zuhörern, wenn jemand zu mir kommen will, muss er Vater, Mutter, Geschwister, sein eigenes Leben hassen. Auch Jesus sagt das Wort hassen. Das heißt, er muss es eigentlich zurückstellen, hinten anstellen und Jesus mit ganzer Leidenschaft leben. Und Gott zeigt es auch hier in dem. Das heißt, Jakob wurde erwählt, geliebt und Esau wurde nicht erwählt, gehasst, zurückgestellt sozusagen. Israel wurde erwählt und Israel hatte eine besondere Stellung im Plan Gottes. Klar, Gott liebt alle Nationen, Gott liebt alle Völker, aber eben sein erwähltes Volk hatte eine besondere Stellung. Sein Plan war, alle Nationen zu segnen. Das geht aber nur durch sein erwähltes, geliebtes, gesegnetes Volk. Das heißt, Israel war das Instrument des Segens Gottes. Israel wurde dafür gewählt. Esau, Edom eben nicht. Und weil Gott eben Gott ist, steht es ihm frei. Er, der Allmächtige, ihm steht es frei. Das sehen wir auch an der Geschichte. Esau war ja der Erstgeborene und Jakob erst der Zweitgeborene. Das heißt, Gott hält sich da nicht immer an die Regeln, die es da gegeben hat. Ja, ihm steht es frei, frei zu entscheiden, wen er erwählt. Und Gott gibt auch uns heute seine Liebe frei. Und wir können, wir dürfen, wir sollen sie annehmen. Gott hat seine Liebe in der Geschichte demonstriert. Und das ist das Entscheidende, dass wir auch schauen, dass wir auch aufgefordert sind, zurückzuschauen, wie hat Gott seine Liebe an uns, an dir persönlich demonstriert? Wie hat er das getan? Wie hat er dich geführt? Wie hat er dich berufen? Wie hat er dich zu deinem Kind gemacht in der Vergangenheit? Was hat er getan? Was hat er im letzten Jahr getan? Wie hat er dich gesegnet? Erinnere dich dran, wir vergessen oft diese Dinge so schnell, weil andere Dinge überlagern das. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier wirklich Gottes Liebe in der Vergangenheit sehen. Schau also auf deine Geschichte, auf deine persönliche Geschichte. Eine Frage der Liebe. Das zweite ist die Liebe in der Gegenwart und in der Zukunft. Hier sehen wir die zweite Art, wie Gott die Liebe zu seinem Volk demonstriert. Nämlich im Schicksal seines Volkes, im Ergehen seines Volkes. Das heißt, in der Gegenwart, Gott greift ein, er redet. Er redet und er beschützt sein Volk. Obwohl das Volk das nicht immer so fühlt, aber im Grunde beschützt er sein Volk. Er hält die Hand über sie. In Vers 4 steht, wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr Scharen, sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit. Edom wurde auch zerstört und sie wollten sich wieder aufbauen, aber es gelang ihnen nicht. Das heißt, wieder diese besondere, exklusive Liebe Gottes für sein Volk. Das ist, was Gott, der Herr, der Allmächtige, sagt. Er ist liebend und er ist allmächtig. Verstehen wir das? Verstehen wir Gottes Liebe? Ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, verstehen wir das. Ja, wie geht es uns dabei? Wir heute, hier, jetzt in unserer Zeit, auch wir sind eine heilige Nation. Im 1. Petrusbrief steht es. Wir sind ein heiliges Priestertum, herausgerufen. Heilig heißt herausgerufen, ein Volk, das Gott aus der Dunkelheit ins Licht gerufen hat. Alle wir, die wir an Jesus glauben, die wir ihm nachfolgen, gehören zu diesem Volk. Und Gott demonstriert seine Liebe anschaulich an uns. Das ist das Schöne. Das heißt, wir müssen Gottes Wort wirken lassen. Es ist wichtig, dass wir es verstehen, aber stellen wir uns unter sein Wort, stellen wir uns unter seine Liebe. Im Englischen gibt es da ein schönes Wortspiel: Don't just understand, stand under it. Also nicht nur verstehen, sondern stell dich unter seine Liebe. Ja? Denken wir darüber nach. Erinnere dich daran, wie er dir vergeben hat. Wie er dir andere Menschen geschickt hat, um dich wachsen zu lassen, um dir das Evangelium zu erklären, wie er dir Verständnis geschenkt hat, wenn du in der Bibel liest. Er liebt dich so stark jetzt in der Gegenwart, in der Zukunft. Er hat dich immer schon geliebt, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Wenn du sagst, ja, das gilt für mich, ich will das glauben, dann bist du sein Kind, zu einem Gotteskind, zu einem Königskind geworden. Und mit dem Gott, mit diesem allmächtigen Gott, der damals schon der gleiche war wie heute, dürfen wir eine persönliche Beziehung leben. Das ist das Schöne. Und in seinem Sohn Jesus Christus hat er das möglich gemacht, dass wir heute zu ihm kommen können. Das heißt, verstehen wir nicht nur seine Liebe, sondern stellen wir uns wieder ganz neu unter sie. Und dazu will uns das Buch Maleachi, der Prophet Maleachi, ermutigen. Einfach um uns wieder neu aufzufordern, auf Gott, auf seine Liebe zu schauen. Zu schauen, wie er ist, wie er redet, wie wichtig Dialog ist, ja, Kommunikation, Dialog mit Gott, mit ihm im Gespräch bleiben. Das werden wir auch sehen in dieser Predigtreihe. Und gerade jetzt am Beginn des neuen Jahres uns bewusst zu machen, wie hat er dich geliebt, wie hat er mich geliebt in der Vergangenheit, jetzt in der Gegenwart und in der Zukunft. Und das Schöne ist, Gottes Treue, Gottes Liebe, Gottes Gnade ist jetzt anwesend, ist jetzt da. Amen.